ganz viele Prioritäten in eurem Leben. Diesen an sich auch nicht verkehrt, aber die Reihenfolge ist durcheinander gekommen. In dieser Zeit war es so, dass Gott wollte, dass das Volk sich um Gott kreist im Sinne eines Tempelbaus. Ein Tempel wurde errichtet und Gott hat gesagt, dort möchte ich mich bekannt machen, dort möchte ich meine Herrlichkeit wohnen lassen und Menschen sollen mir begegnen. Mein Name soll groß gemacht werden. Das ist meine Vision, dass mich alle erkennen, alle lieb gewinnen und erkennen, wie gut ich es mit ihnen meine. Und meine Vision ist eure Berufung. Meine Vision ist eure Berufung. Ihr habt einen Teil darin, dass ich meine Vision, die ich habe, erfülle. Ich nehme dich mit ins Boot. Du hast einen Teil in dieser Mission, in dieser Vision. Wir sollen nämlich als Menschen vollkommene Freude darin erleben, wenn wir im Einklang mit Gottes Willen leben. Ein Leben im Willen Gottes ist das Leben, was dir pure Freude bieten kann. Und das hat uns niemand weniger vorgelegt als Jesus selbst. Ich möchte euch drei Verse vorlesen aus den Evangelien, wo Jesus genau das zum Ausdruck bringt. Johannes 4, Vers 34. Meine Speise, mein Grundnahrungsmittel ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Johannes 5, Vers 30, wieder Jesus. Ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Markus 3, Vers 35. Hier wendet sich jetzt Jesus an seine Zuhörer. Wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Wir sind eine geistliche Familie. Wir haben eine tiefe Verbundenheit. Aber nur dann, wenn unser Herz erfüllt ist von der Vision Gottes, wir unsere Berufung finden, den Willen Gottes in unseren Tagen zu tun. Und ich sage dir eins, Jesus war ein Mensch so wie du und ich versucht, mit allerlei Versuchungen, mit Problemen allerlei Art. Wir können nicht einfach sagen, ach ja, das war Jesus. Auch Jesus war damit konfrontiert. Wonach richte ich mein Leben? Es gibt Erwartungshaltung um mich herum. Es gibt Möglichkeiten, es gibt Wege, es gibt Optionen, die ich als junger Mensch wahrnehmen kann. Wir sprechen hier von einem Jesus, der war nicht 180 Jahre alt. Das sage ich mal den Jugendlichen hier. So wie eure Eltern, die neben euch sitzen. Sondern der war um die 30 Jahre. Ja, für einige ist das auch schon alt. Es war eine Aufbruchsstimmung im Land. Alle haben angepackt. Und trotz Aufbruchsstimmung, trotz Neufokussierung, gab es Entmutigung im Volk. Hindernisse, Probleme. Es ging doch nicht so glatt, wie sie es dachten. Und in der zweiten Predigt sieht Haggai, dass die Menschen denken, dass sie minderwertig sind. Dass das, was sie tun, bedeutungslos ist. So, für Gott leben, Gottes Willen tun, fühlt sich manchmal so klein und mickrig an. Das, was ich tue, das, was ich sage, dort, wo ich mich hinein engagiere, um Jesus bekannt zu machen, wirkt so unbedeutend. Ich habe keine Bedeutung mit dem, was ich mache. Und Haggai sieht das, vielmehr Gott sieht das und spricht durch Haggai diese Menschen an und sagt ihnen, aus eurer Sicht sind die Dinge bedeutungslos, aber ich habe ein bigger picture. Ich habe das größere Bild. Und ich bette euch ein in mein langjähriges Bundesversprechen, was vor euch galt und auch nach euch gelten wird. Und ihr seid eine Facette in meinem Plan. Und ich weiß, was ihr gerade durchmacht. Ihr seid ein Element, ein Baustein meiner Vision. Ihr denkt, es ist klein. Aber ich brauche dieses kleine Zahnrädchen für das gesamte Werk. Es hat Bedeutung, es hat Wertigkeit. Und dann kommt die Situation, dass nach einiger Zeit Haggai wieder aufstehen muss und predigen muss im Namen Gottes. Und in der dritten Predigt wird die Herzenshaltung der Menschen aufgedeckt. Ja, sie haben Eifer an den Tag gelegt, indem sie die richtigen Dinge getan haben für Gott. Aber sie haben es doch mit einer falschen Herzenshaltung getan. Sie dachten, wenn ich einfach mitspiele in dem Spiel, einfach kopflos das mache, was Gott sagt, was Gott möchte, dann habe ich den Wohlgefallen Gottes über mein Leben. Dann sagt Gott zu mir, gut gemacht, ich freue mich über dich. Und Haggai deckt das massiv aus. Was hier passiert, geschah zum zweiten Mal zu Haggai am 24. des Monats. Sage zu Zerubabel, dem Statthalter von Juda, ich werde den Himmel und die Erde erschüttern. Ich werde den Thron der Königreiche umstürzen und die Macht der Königreiche der Nation vernichten. Und ich werde die Streitwagen und ihre Fahrer umstürzen. Und die Pferde und ihre Reiter sollen zu Boden sinken. Jeder fällt durch das Schwert des anderen. An jenem Tag, spricht der Herr der Herrscher, werde ich dich nehmen, Zerubabel. So ist Scherl hier, mein Knecht, spricht der Herr. das, was wir an Enttäuschung erleben, an mangelnder Vergebungsbereitschaft, an mangelnder Weite der Vergebung, projizieren wir auf Gott und denken, wenn Gott kommt und sagt, ich will dich von diesem Tag an, komm zu mir, ich will dich segnen. Das ist zu schön, um wahr zu sein. Denn meine Erfahrung predigt mir ein Leben lang das Gegenteil. Aber das Problem ist, dass wir von den Menschen auf Gott schließen. Aber Gott ist nicht so. Und deswegen muss Haggai am selben Tag noch einmal predigen und diesen Segen artikulieren. Gott hat zu euch gesagt, er wird euch segnen, wenn ihr zu ihm wiederkommt. Und ein zweites Mal muss ich euch zu euch predigen. Und das ist nicht nur eine Mogelpackung. Das ist nicht Segen zweiter Klasse. Ich richte wieder neu mein Bundesversprechen auf. Ich werde meine Herrlichkeit euch zeigen. Zerubabel, du Statthalter, du Verantwortungsträger in diesem Land, ich werde dich dazu gebrauchen, auch wenn du es jetzt noch nicht glauben kannst, dass das wahr ist. Und wir sollten hier dran sehen, wie Gott wirklich ist und uns von ihm verändern lassen. Und vielmehr, so wie Gott mit uns umgeht, das andere widerspiegeln, dass sie durch unser Vergebungsangebot erkennen, wie Gott wirklich ist. Das wirst du aber nur dann können, wenn du diese Vergebungsbereitschaft von Gott ernst nimmst, sie ergreifst, an sie glaubst und daran festhältst. Aber wer Gottes tiefgreifende Vergebung nicht erlebt hat, der wird auch nur halbe leere Versprechen an andere Menschen geben und zu vergeben. In Klage wieder 3 finden wir genau dieses Prinzip. Wie schwer es uns fällt, von unserem Scheitern und Versagen, von unseren Umständen, die uns umbringen, wirklich in die Vergebung Gottes zu gehen. Klage sagte, verloren ist mein Glanz und meine Hoffnung auf den Herrn. An mein Elend und meine Heimatlosigkeit zu denken, bedeutet Wermut und Gift. Es ist tödlich für mich. Es macht mich nieder, es streckt mich nieder. Und er schreibt weiter, und doch denkt und denkt meine Seele daran und ist niedergedrückt in mir. Wir wissen, dass uns das fertig macht, daran festzuhalten. Und Jeremia kennt sein eigenes Herz und artikuliert das in diesem Klagelied und sagt, auch wenn es abstoßend ist für mich und mich fertig macht, mich runterzieht, dennoch ist meine Seele so programmiert, dass sie daran denkt und denkt und denkt und denkt. über 200 Jahre nach David, wo es erlebte über ein Dutzend Könige nach David. Und er verspricht, ihr werdet wieder eine Zeit erleben, wo Gottes Herrschaft aufgerichtet ist, wo ihr seinen Segen erleben werdet und wo ihr zu dem König David gelangt. Einige Jahrhunderte später, also noch viel weiter, prophezeite der Prophet Hesekiel Folgendes zu diesem Volk. Und ich werde einen Hirten über sie, über mein Volk einsetzen. Dieser Hirte wird sie weiden. Meinen Knecht David, der wird sie weiden. Und der wird ihr Hirte sein. Und ich, der Herr, besteht nicht im Stammbaum Jesu. Zerubabel kann jetzt im Himmel die Hände klatschen und sagen, yeah, ich bin dabei. Aber mein Name steht nicht im Stammbaum Jesu. Aber im Glauben an Jesus stehst du und ich unmittelbar in seiner königlichen Segenslinie. Noch einmal. Das ist das, was neu eingebunden ist. Wenn du an mich, den König aller Könige, glaubst, dann schreibe ich meine Geschichte weiter. Ihr seid meine Subkönige, meine Co-Könige in meinem Königreich. Ihr seid in meiner königlichen Segenslinie. Ist es dann verwunderlich, dass das Neue Testament uns Christen immer und immer wieder bezeichnet als Gottes Auserwählte, als Knechte Gottes und als königlich? Woher kommen diese Begriffe? Sie kommen von weit, weit her. Aus Haggai 2 und noch viel weiter davor, was in Jesus sich erfüllt hat, ergibt er an alle die weiter, die sich ihm anvertrauen. An alle Versager, Rebellen und Gescheiterten. Sagt er, du bist im Glauben an mich mir kostbar. Du bist erwählt. Du denkst, du bist nutzlos aufgrund deines Versagens. Du bist mein Knecht. Aber nein, Herr, das ist alles zu viel für mich. Du bist erwählt. Ich verleihe dir königliche Würde. Gottes Versprechen, was er in Jesus erfüllt hat, geht nun auf uns. Und Zerubabels Scheitern und seine Umstände gaben ihm Grund genug daran zu zweifeln, dass Gott noch ein Ziel mit ihm verfolgen kann. Aber könnt ihr euch noch an die Textlesung von eben hier erinnern? Aus Lukas 15, die irgendwie gar nichts mit Haggai 2 zu tun hat. Die Geschichte vom verlorenen Sohn. Wenn wir versagen, können wir oft nicht daran glauben, dass Gott noch einmal mit uns anfangen will und uns gebrauchen kann. Und dieser verlorene Sohn hat alles aufs Spiel gesetzt. Er hat sich von seinem Gott entfremdet. Dieser verlorene Sohn hat sich von seinem Vater entfremdet und war meilenweit von ihm entfernt. Er kam irgendwann, so wie in Haggai 2, hört er den Ruf dieser Umkehr und sagt, ich muss zurück zu meinem Vater. Und was macht er dann? Er wird mich zwar aufnehmen, aber diese Vergebung und diese Gnade wird nur zu einem Tagelöhner reichen. Und er hat sich festgelegt darauf, ja, es ist schon irgendwie Liebe und Vergebung da, aber nicht in einem Maße, die eine komplette Wiederherstellung bietet. Ich werde zu ihm gehen und werde sagen, bin ich mir würdig? Lass mich als einer deiner Tagelöhner arbeiten. Und dann kommt er zu seinem bekennt. Ich habe gesündigt. Ich bin vor dir. schnell husch-husch drüber lesen, denken wir, was hat das für eine Relevanz? Aber wenn wir Jesus auf dich schauen, sehen wir, dass diese wunderbaren Versprechen, die zu wunderbar für uns scheinen, in dir Erfüllung gefunden haben. Und dass durch den Glauben an dich wir damit hineingenommen werden. Und Hagai 2 ein Trostwort ist für uns hier und heute. Hey, ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass du an deiner Vision festhältst. Und dass du willst, dass wir deine Vision wieder entdecken. Dass du einen Plan mit uns verfolgst. Dass du einen Willen hast für unser Leben. Und dass du uns mit hineinnimmst. In der alten Kirche gab es immer wieder diese Frage in den Dokumenten. Was ist die höchste Bestimmung des Menschen? Zu kennen und ihn vollkommen zu genießen. Ja, und das soll unser Leben ausmachen. Ja, mit allen Rebellen und Gescheiterten und Versagern dieses Lebens mache ich mich eins und sage, ja, wenn ich jetzt mal einschalte, schon habe ich keine Hoffnung. Aber wenn ich dich kenne, wenn ich auf dich schaue, voller Bereitschaft für einen Neuanfang. Voller Bereitschaft, unsere Worte zu segnen. Im überschwänglichen Maß. Schenk uns ein gläubiges Herz, dass wir es wirklich glauben. Es ist ein Wunder nötig, dass wir an diese Wahrheiten glauben, weil unsere Seele so stark in diesem Gift baden will. Er tut ein